Schon mitbekommen? Die Zukunft ist da. Science-Fiction-Meister William Gibson fügt brillanterweise noch hinzu, sie ist nur ungleich verteilt.
It is the first and only wearable to measure your hydration.
Da wäre zum Beispiel ein Armband, das deinen Flüssigkeitshaushalt überwachen kann und dir sagt, wann du durstig bist.
Letting you know precisely how much water you need to feel and perform your best.
Ein vages Bauchgefühl reicht halt nicht mehr. Knöpfe drücken übrigens auch nicht. Wenn du einen Tee willst, kannst du das einfach sagen. Es gibt bereits Wasserkocher, die sich per Stimme steuern lassen. Natürlich übers Internet.
Alexa, turn on the kettle.
Okay.
Was reingeht, kommt natürlich irgendwann auch wieder raus. Auch diese simple Weisheit ist bereits im Netzzeitalter angekommen. Mit Windelsensoren aus Brasilien, die einen Tweet absetzen, wenn das Baby in die Hose macht.
Hugs apresenta Twitch Pee, a fralda que avisa quando é hora de trocar.
Ich könnte stundenlang so weitermachen, denn immer mehr Dinge haben Netzzugang. Kameras, Drucker, Waschmaschinen, Toaster, Thermostate, weil es geht und weil es sich verkauft. Denn hey, alles wird besser, wenn ein Computerchip drinsteckt, oder?
By adding complexity, you are adding simultaneously vulnerability.
Ich meine, was kann da schon schief gehen? Genau mit dieser Frage beschäftige ich mich in dieser Episode. Es geht um einen riesigen Angriff auf das Netz, um digitale Schläferzellen und virtuelle Organismen, die sich unbemerkt in Computersysteme einschleichen.
By sneaking in through Wi-Fi connected devices.
Und gleich geht's los.
Hundreds of your favorite websites suddenly offline following a massive cyber attack on Friday.
Der 21. Oktober 2016 stellt eine Zäsur dar, im schönen, neuen Internet der Dinge. Das merkt man unter anderem auch daran, wenn große US-amerikanische Nachrichtensender wie ABC News ihr reguläres Tagesprogramm umstellen und sich der Geschichte eines Hackerangriffs zuwenden.
This map, take a look, showing the spots around the world most heavily affected by the internet outages, showing you just how widespread the attacks were.
Hunderttausende, wenn nicht sogar Millionen Geräte, wie die ich gerade zu Beginn der Episode aufgezählt habe, wurden gekapert und als digitale Munition für einen Angriff auf das Internet benutzt.
Someone is sending so much junk traffic to a particular site that legitimate traffic can't get through.
Spotify, PayPal, Amazon, Netflix, Twitter, Airbnb, die New York Times und viele, viele andere Seiten waren am 21. Oktober nicht zu erreichen. Die sogenannte DDoS-Attacke richtete sich gegen Dyne, ein Unternehmen, das wie eine Art Telefonbuch fürs Internet funktioniert. Es verwaltet und vernetzt Internetadressen und wurde so lange mit Anfragen dieser ferngesteuerten Geräte bombardiert, bis der Dienst unter der hohen Datenlast zusammenbrach. Besonders betroffen war das Netz in den USA. Die Sache war so groß, dass sich sogar das Heimatschutzministerium und das FBI einschaltete. Auch Präsident Obama wurde darauf angesprochen in der Fernsehtalkshow von Jimmy Kimmel.
Do we know who hacked Netflix on Friday night? Because to me that is an act of war.
Yeah.
I mean, people are.
You didn't know what to do.
Well, what are you going to do? Yeah, I mean, do we know? We have any idea who did that?
We don't have any idea. Who did that?
Da wird Obama plötzlich ernst. Wer hinter dem Angriff steckt, ist noch ungeklärt, sagt er. Der Punkt aber ist folgender.
We are all connected. We're all wired now.
Wir sind alle miteinander verbunden und die Vernetzung wird noch stärker.
And one of the biggest challenges for the next president and the president after that and the president after that is going to be how do we continue to get all the benefits of being in cyberspace but protect our finances, protect our privacy.
Yeah.
How do we balance issues of security?
Deshalb sei es eine der größten Aufgaben für die kommenden Präsidenten, die Balance zwischen Sicherheit und Freiheit im Umgang mit dem Netz herzustellen. Wichtig zu wissen ist, diese Art der Angriffe wird zunehmen, denn der Fehler steckt im System des Internet der Dinge. YouTuber und Entwickler QuirtzUp bringt es auf den Punkt.
Well, let's say idiots have been going, ooh, shiny, I must have, and completely failing to protect them properly.
Viele der kleinen, smarten Geräte sind ziemlich dumm, kritisiert QuirtzUp. Sicherheitsupdates gibt es meistens nicht. Passwörter werden häufig von den Herstellern vergeben und die lassen sich vom Nutzer nicht ändern.
Because, ha, who needs to change the default password device?
Und viel zu oft sind die Geräte nur schwach oder gar nicht gesichert.
And, well, you must access it over the internet, so yeah, let's open a few ports in the firewall. Yeah, gotta do that.
Da haben Hacker leichtes Spiel.
It's so easy.
Und da es sich um echte, von Nutzern aktivierte Geräte handelt, kann man sie nicht unmittelbar als Angreifer identifizieren. Denn vernetzte und mit Schadcode befallene Toaster, Drucker, Kameras und Thermostate erscheinen in dem Augenblick des Angriffs als ein legitimer Teil des Internets.
Yeah, that's the biggest problem here.
Aber das dicke Ende kommt erst noch. Denn die Zahl der vernetzten Geräte steigt immens. Das Marktforschungsinstitut Gartner rechnet mit 21 Milliarden vernetzter Geräte, und zwar bis 2020. Der Chiphersteller Intel geht sogar von 10-mal mehr aus, also 200 Milliarden Geräte. Aktuell kommen etwa täglich 5,5 Millionen neue Devices ans Netz. Für das Smart Home, die smarten Städte oder auch smarte Fabriken. Vom T-Shirt bis zum Wasserhahn. Früher oder später wird alles vernetzt. Ein Angriff wie der vom 21. Oktober 2016 ist also nur ein kleiner Vorgeschmack auf das, was in Zukunft auf das Netz und damit auch auf uns zukommt. Dabei hat uns doch schon Goethe gewarnt. Der wusste bereits um 1797, dass das mit dem Internet der Dinge nicht gerade die beste Idee ist. Naja, nicht wirklich. Aber der Vergleich zu seiner Ballade Der Zauberlehrling ist nicht ganz unpassend. Zumindest muss ich immer daran denken. Mit einem Computerchip verzaubern wir den guten alten Besen, der eigentlich nur aus Holz und Borsten besteht und doch immer seinen Zweck erfüllt hat. Auch ohne smarten Chip und Netzzugang. Und plötzlich wissen wir nicht mehr, was wir tun und verlieren die Kontrolle. Und dann ist das Geschrei groß, wie beim Zauberlehrling. Oh, du Ausgeburt der Hölle, soll das ganze Haus ersaufen? Sehe ich über jede Schwelle doch schon Wasserströme laufen? Ein verruchter Besen, der nicht hören will. Stock, der du gewesen, steh doch wieder still. Ich sag ja, Goethe hat's schon immer gewusst. Und die Moral von der Geschichte? Der Kryptographie- und Sicherheitsexperte Bruce Schneier beschreibt sie im Online-Magazin Motherboard so. Zitat, wir müssen das Internet vor dem Internet der Dinge retten. Zitat Ende. Zusammengeschaltet können die smarten Geräte nämlich zu einem sogenannten Botnet werden. Eine riesige digitale Zombie-Armee, eine virtuelle Schläferzelle, die jederzeit zum marodierenden Internetmob werden kann. Und diesen Mob kann man sogar wie eine Söldnerarmee kaufen. Dazu später mehr. Bevor das hier alles abdriftet in eine Alles-Böse-Alles-Schlecht-Episode, folgt jetzt eine etwas andere Sicht auf das von Botnetzen befallene Internet der Dinge. Und zwar eine neugierig-explorative, beinahe biologische Perspektive.
You know, this is a world that exists underneath our noses, but we don't see it.
Das ist Jeremy Thorpe. Er ist Datenforscher und hat für die Digital Crimes Unit von Microsoft ein Werkzeug entwickelt, mit dem man Botnetze untersuchen kann. Er nennt es Specimen Box. Das Analyseprogramm bildet die Aktivität befallener Geräte im Internet of Things ab. Die Microsoft-Sicherheitsforscher haben dafür ein Netz aus hunderttausenden Geräten von Kriminellen zurückerobert und sich gegen eine Abschaltung entschieden. Denn es gibt viel zu lernen. Sie studieren nun dieses Datenhabitat, und zwar mit Jeremys Botnet-Mikroskop.
Specimen Box sees thousands of messages every second coming in from these infected computers. So a single very, very busy botnet might be sending 2,000 messages per second back to the system.
Über 2,000 Mal pro Sekunde kommuniziert das gekaperte Botnet, sagt Jeremy. Zu viel, um es zu verstehen. Deshalb visualisiert er die Datenströme, damit die Sicherheitsforscher in dem Wust an Daten Muster erkennen können.
And so what we tried to do is visualize that and give the analysts at the Digital Crimes Unit a new tool to help maybe understand these patterns of traffic a little bit better.
Kommunikationsmuster visuell erkennen und darauf reagieren. Bei tausenden Datensätzen pro Sekunde kann das ziemlich kompliziert werden. Deshalb hat Jeremy eine zusätzliche Methode zur Mustererkennung entwickelt, Sonifikation, dem befallenen Rechnernetz eine Stimme geben, es klingen lassen.
With that much data, you know, we needed to come up with a way that researchers could make sense of it. And so we have a visual display of the data, but we decided to use sound because your brain's ability to process lots of information is way better in sound than it is with our eyes.
Über das Ohr kann unser Gehirn viel besser Muster in großen Datenmengen erkennen. Deshalb hat Jeremy's Specimen Box die Informationen aus dem Botnet nicht nur visualisiert, sondern auch vertont. Live, in Echtzeit.
And so we've created this kind of botnet as instrument concept where the botnet can kind of play back the data that it's gathering. And each botnet has sort of a slightly different sound and different sections. Maybe, you know, all of the computers that are infected in Asia, they have a specific sound because they're reporting at a specific type of day. But, you know, all of the printers that are infected, it would also have a specific sound, whereas the laptops that are in because maybe they're off during the nighttime will have a slightly different tone to them.
Die befallenen Computer bekommen also eine visuelle Repräsentation und eine Stimme und wirken damit auf einmal organisch. Das gehackte Rechnernetz wird zu einer virtuellen Petrischale.
You know, we named it the specimen box because we really felt like there was this kind of thing where the digital crime, the guys at Microsoft were like collecting these organisms and pinning them into a board, you know, like a butterfly. And I think there is something interesting, there is something about these botnets that is it is feel like the beginnings of something new.
Mit der Specimen Box soll man die befallenen Rechnernetze wie ein Artenforscher untersuchen können. Für Jeremy sind es seltsam faszinierende Kreaturen, die etwas Neues, bisher nicht Dagewesenes darstellen. Auch wenn sie meist böse und kriminelle Absichten verfolgen.
And I think like allowing people to understand not only their breadth and their impact, but also in a weird way their beauty. You know, they are strangely beautiful things, even though they have this malicious intent.
So kann man die Sache also auch sehen. Die vernetzten und gekaperten Computer im Internet der Dinge werden zu einem Lebensraum für digitale Parasiten. Sie bilden einen Organismus, in gewisser Weise eine Lebensform. Im Gespräch mit Jeremy fällt mir auf, dass das Ganze durch die Sonifikation wie ein Orchester wirkt.
Yeah, no, exactly, right? And that analogy is actually pretty good because, you know, the way these botnets work, there sort of is a conductor in the middle of it who is telling each performer what to do, but obviously normally they don't make sound, so we've given them a way to express themselves.
Es gibt tatsächlich so etwas wie einen Dirigent im Netzwerk. Und Jeremy hat dem Orchester Instrumente gegeben, um sich auszudrücken. Was dabei herauskommt, klingt völlig einzigartig.
It's a very unusual sound. I mean, it doesn't sound really like anything else. At times you hear sort of a sound that feels kind of like fuzz on the radio, and other times you hear sounds that sound almost like a human voice, and other times you hear sounds that kind of are periodic, so that you hear a kind of pulsing or a ticking.
Manchmal erinnert das Botnet an Hintergrundrauschen. Manchmal klingt es wie menschliche Stimmen. Interessant wird's besonders dann, wenn pulsierende Töne kommen, sagt er. Dann sollte man erforschen, woher das Muster kommt.
And all of those things, you know, anytime you hear something, especially with the kind of pulsing and ticking sounds, you're hearing a pattern. And when you hear a pattern, you might want to use the tool to investigate what that pattern is coming from.
Ich stelle mir gerade vor, wie Sicherheitsforscher bei Microsoft vor ihren Analysecomputern sitzen und dem Botnet-Orchester lauschen. Pfeifende Drucker aus Asien, klickende Beats von Laptops aus Deutschland, knarzende Rhythmen von Routern aus Mexiko. Darin kann man sich schon mal verlieren.
So they're all being generated real time because of just the vastness of this data. There's no way we could pre-record all of those sounds. And in fact, I can, you know, I can listen to what a single computer sounds like, or I can listen to what 1,000 computers sound like, or 10,000 computers sound like. And I can, the tool gives you freedom to kind of listen to any little piece of the system. And so, you know, there are hundreds of millions of different, you know, way more than that. There are an infinite number of possible sounds that this system can make.
Gerade weil die Datenströme des Botnetzes so riesig sind, generiert die Specimen Box die Sounds live. Ein unendliches Konzert, könnte man sagen. Eine nicht endende Unterhaltung.
And so obviously we weren't going to spend time recording them all.
Eine Sache wollte ich von Jeremy noch wissen. Gibt es eigentlich einen Ort im sogenannten Internet der Dinge, an dem sich die digitalen Parasiten am liebsten aufhalten?
The Internet of Things is quite interesting. So your refrigerator will have a computer in it, but also maybe your sweater will have a computer in it, a tiny computer in it, or your wristwatch. That's funny when we talk about bots, because what that probably does is it just gives a lot more hosts for these botnets to live in.
Das Interessante am Internet der Dinge ist, dass sie eine Lebensumwelt für Botnetze bilden, die auch rasant wächst, sagt Jeremy. Vom Kühlschrank bis zur Armbanduhr. Am liebsten, erzählt er mir, sitzen die digitalen Parasiten aber in alten Kopierern und Druckern. Dort werden sie nur selten gestört.
I know, for example, that photocopiers are a really good place for a bot to live, because nobody really pays attention to their photocopier. You know, everybody's photocopier in their office these days probably has a computer inside of it, but nobody's monitoring that computer. So in most cases, in most companies, so that's a really nice place for a bot to go and live, because it's unlikely to be noticed.
In alten Druckern und Kopierern ist es also besonders gemütlich. Das klingt logisch, denn je älter ein System ist, desto unsicherer ist es auch. Und gerade bei Geräten, die nur einen Zweck erfüllen, also Drucken und Kopieren zum Beispiel, fällt es auch kaum auf, wenn sich im System etwas Fremdes einschleicht. Zwar ist die Rechenleistung eines Druckers limitiert, um damit Angriffe im Netz zu fahren, aber in Kombination mit tausenden oder sogar hunderttausenden anderen Geräten wächst die Gesamtstärke des Botnetzes. Wie leicht es ist, Geräte aus dem Internet der Dinge aufzuspüren und auch Zugriff zu bekommen, hat mir eine kurze Recherche im Netz gezeigt. Shodan.io, also Shodan.io, so heißt eine populäre Suchmaschine für das Internet der Dinge. Dort kann man nach Geräteklassen suchen, also Webcams, Router oder Drucker zum Beispiel. Das Ganze geht sogar lokal auf einer Karte, wie bei Google Maps. Ich habe mich da von der Satellitenansicht aus reingezoomt bis ins Berliner Stadtzentrum und war wirklich schockiert, wie einfach das ist, Geräte aufzuspüren. Die sind auf der Karte als kleine rote Punkte abgebildet, auf die man dann klicken kann und schon ist man verbunden. Ich war davon so schockiert und begeistert, dass ich das auch meinem 4000-Hertz-Kollegen Hendrik zeigen wollte und der hat genauso gestaunt wie ich.
Man kann jetzt hier sogar auf einen Link klicken und dann kommt man direkt zu dem Gerät, was dort mit dem Internet verbunden ist. Aha, okay. Dieses Gerät heißt Sören NAS. Mhm. Das hat wahrscheinlich der Nutzer selber so benannt.
Der wahrscheinlich Sören heißt.
Genau, der wahrscheinlich Sören heißt. Und NAS ist letztendlich sowas wie eine Netzwerkfestplatte, wo man so Daten drauf speichern kann. Mhm. Hier könnte ich mich jetzt anmelden mit Benutzername und Kennwort. Das habe ich natürlich nicht. Aber was hier standardmäßig verknüpft ist, ohne sich anzumelden, ist die Fotostation. Mhm. Also man kann da halt auf diesem Gerät auch Bilder speichern. Wenn man da drauf klickt, guckt man hier hin. Mhm. Also da sieht man jetzt irgendwie Bilder von so einem Formel-1-Auto und irgendwie Meer und
Schleuse oder sowas.
Ja. Also ich würde jetzt mal darauf tippen, dass das Bilder sind, die nicht von dem Sören sind, mhm, sondern wahrscheinlich die, nur um zu illustrieren, diese Fotofunktion wahrscheinlich auf dem Gerät, was der da in seinem Wohnzimmer oder wo auch immer stehen hat.
So Example.
Genau, dass das so Bilder sind, die standardmäßig mitgeliefert werden. Aber das ist ja schon mal irgendwie interessant, dass man da so trotzdem sehen kann, mhm, also wie weit man ohne technische Kenntnisse einfach, mhm, auf so ein Gerät kann, ja, was da einfach irgendwie mit dem Internet verbunden ist und der weiß das garantiert nicht.
Und jetzt wurde unsere Neugier gekitzelt. Im Süden von Berlin, im Ortsteil Mariendorf, haben wir ein Smart-Home-System entdeckt, mit dem der Besitzer Heizung, Licht und Jalousien über das Netz fernsteuern kann. Zugriff bekamen wir zwar nicht, aber bei heise.de fanden wir einen Artikel, der die Sicherheitsprobleme genau dieses Systems beschreibt. Dort ist die Rede von, Zitat, Hintereingang inklusive, fatales Sicherheitsleck. Dabei habe ich es dann aber auch belassen. Als nächstes habe ich nach Druckern und Kopierern gesucht. Jeremy Thorpe hatte ja schon erzählt, dass die besonders anfällig sind. Es hat keine 3 Minuten gedauert, bis ich fündig wurde, und zwar in einer großen Hochschule mitten in Berlin. Dort steht ein Drucker völlig ungeschützt. Mit einem Klick landeten wir im Wartungsbereich des Geräts.
Okay.
So, und jetzt wird's richtig verrückt. Man kann sogar sehen, gerade schläft der Drucker, ist nicht in Betrieb. Mhm. Ich kann sehen, welche Druckpatronen was für einen Füllstand haben. Mhm. Ich kann sehen, wann irgendwie das letzte Mal gedruckt wurde, wie viel gedruckt wurde. Hier der Toner-Füllstand liegt bei 10%.
Okay. Aber kannst du auch einen Druckauftrag geben jetzt?
Nee, das kann ich jetzt. Also soweit habe ich noch nicht geguckt. Ich glaube, also das weiß ich nicht. Aber ich habe jetzt die genaue IP-Adresse dieses Druckers. Mhm. Ich habe mal mich durchgeklickt, da steht bei den Sicherheitseinstellungen, ist die das Cloud-Printing deaktiviert. Mhm. Aber keine Ahnung, auf jeden Fall sehe ich hier, dass der Drucker, also was der für eine Seriennummer hat, was für eine MAC-Adresse der hat, wo der Standort ist, CL45.
Raumnummer, ne?
Ja, das ist wahrscheinlich die Raumnummer. Und ich sehe, Administrator, sehe ich einen Namen, Herr K. nenne ich ihn mal. Mhm. Und ich sehe auch eine E-Mail-Adresse. Diese E-Mail-Adresse habe ich mal eben gegoogelt. Mhm. Also das ist jetzt hier die Webseite von der Hochschule. Und wenn man die Webseite googelt, findet man diese Person. Mhm. Der ist Diplom-Ingenieur und ist dort irgendwie Mitarbeiter und Labormitarbeiter, Elektrotechnik.
Mit E-Mail und Telefonnummer.
Mit E-Mail und Telefonnummer. Und hier, CL45, ist seine Abteilung oder der Bereich, in dem er arbeitet. Dieser Herr ist verantwortlich für die, ja, keine Ahnung, er administriert diesen Drucker, von dem er garantiert nicht weiß, dass man den übers Internet einsehen kann.
Das stimmt.
Was ist so dein, also was denkst du jetzt gerade so? Also,
naja, ich denke irgendwie schon, es ist hart. Also ich habe gerade gedacht, wir haben ja auch einen WLAN-Drucker hier im Radiobüro stehen. Den hast du aber nicht gefunden, ne? Nee. Ja, es ist schon echt hart. Warum findet man diesen Drucker jetzt? Hat der einen Software-Bug?
Das weiß ich nicht so genau. Aber auf der Seite hier von diesem Wartungszugang zum Drucker steht Copyright 1995. Mhm. Also kann man davon ausgehen, dass dieses Interface, um den Drucker zu warten übers Internet, entsprechend alt ist. Und ich denke mal, es gibt ja nicht mal ein Login oder sowas. Man braucht einfach nur die IP-Adresse und man kann direkt auf den Drucker zugreifen. Also es ist halt überhaupt nicht abgesichert. Das hat halt gar keine Absicherung. Alles schon ziemlich abgefahren.
Ja, also gut, ich meine, die werden jetzt sicherlich noch mehr Drucker dort haben. Mhm. Und das heißt, der wurde vielleicht nicht upgedatet irgendwie.
Wahrscheinlich nicht. Ich meine, was ich daran so krass finde, ist, ich meine, dass ich bin ja überhaupt kein Hacker oder sowas. Nicht, letztendlich habe ich nur auf ein paar Links geklickt und gesucht. Aber ich habe jetzt bei diesen Geräten jeweils schon mal zwar noch eine Passworthürde, aber ich bin schon mal verbunden mit diesen Geräten. Mhm. Und ich meine, das Problem ist ja, dass beim Internet of Things oder diese Hacker-Attacken, die jetzt so stattfanden, ist, das ist ja der wichtigste Schritt, eine Verbindung zu der Maschine zu bekommen. Sobald du die hast, kannst du da irgendwie Schadcode einschleusen und dann diese Maschine fernsteuern, beziehungsweise die Rechenkapazität dieses Computers dafür nutzen, Schindluder zu treiben. Ja. Das ist ja das riesig große Problem an der ganzen Sache.
Ja, okay. Verrückt.
Verrückt, ja. Anders kann man das eigentlich nicht beschreiben. Ich habe Herrn K. übrigens eine E-Mail geschrieben und ihn über die unfreiwillige Offenheit seines Bürodruckers informiert. Und eigentlich wollte ich ihn auch kurz interviewen, aber ich glaube, die Sache ist ihm etwas unangenehm. Er hat sich nicht mehr zurückgemeldet. Kann ich verstehen. Hinter diesem Einfallstor ins Internet der Dinge verbirgt sich auch ein interessantes kriminelles Geschäftsmodell, das offenbar sehr lukrativ zu sein scheint. Im Netz haben sich bereits erste Dienstleister niedergelassen, die für wenige Euro Attacken anbieten. Botnet as a Service als Flatrate-Modell. Ab $6 im Monat kann man beliebige Dienste ausschalten lassen für 1,5 Minuten, eine Mini-Attacke, um zu zeigen, dass man es ernst meint. Wer Konkurrenten einen ganzen Arbeitstag aus dem Netz schießen will, muss etwas tiefer in die Tasche greifen. Ab $500 monatlich gibt's Premium-Attacken im Online-Abo. Gezahlt wird anonym per Bitcoin. Drohgebärden und Erpressungsversuche mit Botnet-Angriffen und das aus dem Internet der Dinge heraus wird ganz sicher zunehmen. Haben wir uns also von der Utopie der Vernetzung und der damit auch versprochenen technischen Bequemlichkeit so sehr blenden lassen? Hacker und Medienkünstler Julian Oliver sagt ja, ganz eindeutig.
The idea that, which is very much a Silicon Valley idea, that connectedness is always good, needs to be held in suspicion.
Die Idee, dass Verbundensein immer gut ist, sollte man mit Misstrauen begegnen, sagt er.
We need to ask ourselves, what are we connecting to and why?
Julian lebt in Berlin und hat sein Büro und seine Werkstatt in einem ehemaligen Ladengeschäft. Von außen sieht man nichts. Die Scheiben sind verklebt, die Tür verschweißt, man kommt nur durch den Hintereingang rein. Und als ich das erste Mal bei ihm war, musste ich an einen Borg-Kubus aus dem Star Trek-Universum denken. Die Wände sind nämlich zugestellt mit Regalen voller Kabel, Platinen und sämtlichen Technik-Krimskrams. In der Ecke steht ein großer Tisch mit Lötwerkzeug, Akkuschraubern und einer riesigen Lupe. Und da wurde mir auch klar, hier wird Hand angelegt an Technik, Hardware, Hacks. Der Nachbartisch ist sauber und vergleichsweise leer, nur ein Laptop steht drauf. Hier ist der Ort für die Software. Eines seiner letzten Projekte sorgte weltweit für Aufmerksamkeit, das Gerät Cyborg Unplug.
Plug it in, connect to the unplugged network, and then you hit arm device.
Das Gerät ist gerade mal so groß wie eine Zigarettenschachtel. Es überwacht das eigene WLAN-Netz und wirft unerwünschte Geräte aus dem Netzwerk.
And deauthentication packets will be sent to the device, kicking it from the network.
Einerseits ein politisches Statement, aber andererseits auch ein Werkzeug zur digitalen Notwehr bzw. zur digitalen Selbstverteidigung, sagt Julian. In eine ähnliche Richtung geht auch sein neues Projekt, der Stealth Cell Tower, eine mobile Abhörstation für Handynetze, die in einem unauffälligen Bürodrucker verbaut ist. Das Gerät soll zeigen, wie einfach es ist, Mobiltelefone zu hacken und abzuhören. Ich wollte von Julian wissen, was eigentlich noch passieren muss, dass sich was ändert in Sachen Sicherheit im Netz, das mit dem Internet der Dinge immer näher an uns heranrückt. Man könnte sogar so weit gehen und sagen, wir als Menschen werden immer mehr zu einem Ding im Internet der Dinge.
I don't think people will change until there are stories, for instance, of a malware attack on 500,000 homes, where people are locked in their homes, or ovens are turned on remotely by a hacker, where a house is flooded and someone is electrocuted because of remote activation of a water pipeline or service or something like that.
Bis sich wirklich was ändert und ein Umdenken stattfindet, müssen wohl erst schreckliche Dinge passieren, sagt Julian. Häuser, die unter Wasser gesetzt werden, Öfen, die angestellt werden oder Türschlösser, die über das Netz geknackt werden.
I cannot believe it, but there are Wi-Fi-enabled smart locks out there, which is just absolutely insane. I mean, jammers are cheap. You can buy Wi-Fi jammers real cheap. And until there are actual tangible effects, you know, even quite scary things, attacks on cars that put the pedal to the floor and send the car crashing into whatever's in front of it. It will take things like that before people will actually step back, because convenience trumps, as we say in English, convenience always wins over common sense.
Wenn es um Bequemlichkeit geht, setzt der gesunde Menschenverstand aus, sagt Julian Oliver. Sein Beispiel, dass Autos ferngesteuert werden können, gegen den Willen des Fahrers, ist schon Realität. Heute, jetzt. Und auch seine anderen Szenarien sind alles andere als unrealistisch. Wie unsicher Smart-Home-Geräte sind, hatte ich vorhin bereits angedeutet.
But those things are, well, they will happen. I think it's
inevitable. I mean, there is no precedent in history, in a history of digital technology, in the age of the internet. There's no precedent to suggest that there is ever a condition of unanimous and continuous safety. I mean, the more integrated systems that you add to your environment, the more attack vectors, the greater that the attack surface actually increases.
Das Problem bzw. den Systemfehler der vernetzten Vision des Internet of Things fasst Julian in einem einzigen Satz zusammen. Steigende Komplexität geht mit steigender Unsicherheit einher.
By adding complexity, you are adding simultaneously vulnerability. If that ownership is not contained within the very walls of what you call your home, then you are letting other people into your home, whether you like it or not.
Ich habe bei mir zu Hause durchgezählt und komme auf mindestens 10 Geräte, die regelmäßig oder sogar konstant mit dem Internet verbunden sind. Und wenn es nach den Wünschen der Industrie geht, werden es bald noch sehr, sehr viel mehr werden. Wie gesagt, 200 Milliarden Internet of Things Geräte bis 2020. Das sind 200 Milliarden Schwachstellen und 200 Milliarden potenzielle Zombie-Soldaten für ein Botnet. Wie gesagt, die Zukunft ist schon da. Sie ist nur ungleich verteilt. Das war Systemfehler Episode 7. Mein Name ist Christian Conradi und bitte checkt eure Geräte, macht Sicherheitsupdates und kauft nicht jeden Kram, der einen Chip hat. Was für absurde Auswüchse das Internet der Dinge mittlerweile annimmt, dokumentiert ein ganz wunderbarer und anonym betriebener Twitter-Account @internetofshit. Schaut da mal vorbei, es lohnt sich. Und wenn ihr schon mal im Netz unterwegs seid, schaut doch mal bei systemfehler.4000herz.de vorbei und hinterlasst gerne einen Kommentar, wenn ihr Anmerkungen, Lob oder auch Kritik habt. Das könnt ihr auch gerne im iTunes-Verzeichnis machen und über eine 5-Sterne-Bewertung dort würde ich mich natürlich auch sehr freuen. Da könnt ihr den Podcast natürlich auch kostenlos abonnieren, dann verpasst ihr keine Folge mehr. Das Ganze geht natürlich auch mit anderen Podcasts unseres 4000 Hertz Labels, mit Elementarfragen zum Beispiel. Nicolas Seemark spricht da ausführlich in der aktuellen Folge mit Sascha Lobo. Hört da mal rein.
Wir haben uns ein bisschen die Welt schön gehofft. Die Erkenntnis hat mich niedergeschmettert und über längere Zeit, viele Monate, auch in einen Zustand der großen Traurigkeit und der großen Schwärze im Innern reingepresst.
Das war's soweit von mir. Vielen Dank fürs Zuhören und bis bald. Macht's gut.
Eine Produktion von 4000 Hertz 2016.